dieses geht nicht, gibt's nicht, hat der mal zu mir gesagt. Ne? Also so nach dem Motto, es gibt für jedes Problem vielleicht keine Lösung, die ideal ist, aber eine Verbesserung des heutigen Zustandes. Und danach strebe ich, und das versuche ich auch Menschen, die um mich rum sind, inklusive natürlich meinen Töchtern auch mitzugeben. Also geht nicht, gibt's nicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Wertschöpfung durch Wertschätzung. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute zu Gast bei Zukunftszeichen ist Norbert Heckmann. Er ist Mitglied der Konzernführung der Wirth-Gruppe und Sprecher der Geschäftsleitung bei Wirth Deutschland. Mit ihm möchte ich mich über Wirth, das Familienunternehmen, unterhalten, die Rolle von Familienunternehmen als Rückhalt für die deutsche Wirtschaft betrachten, einen Blick auf die Grundwerte werfen und erfahren, wie Wertschöpfung durch Wertschätzung gelingen kann. Natürlich sprechen wir über Zukunft und dürfen sicherlich ein bisschen die Person Norbert Heckmann besser kennenlernen. Hallo Norbert, herzlich willkommen hier.
Grüß dich Stefan, freut mich, dass ich hier sein darf.
Genau, am Anfang kannst du dich vielleicht mal ganz kurz unseren Hörern vorstellen. Wer bist du, was machst du?
Wer bin ich? 57 Jahre alt, verheiratet, 3 Töchter, Metzgersohn, Landei auf europäischen Pfaden, Verkäufer. Immer gern bei Kunden unterwegs. Ich sage immer, mit den Gummistiefeln auf dem Platz. Ich muss immer was Neues ausprobieren. Helfe gerne Freunden, Kollegen, meinem Umfeld, so ein bisschen Kreativität und Schaffenskraft zu entdecken. Das wären so das ist so der Twitter-Stil jetzt. Ne? Mhm. Und ansonsten bin ich seit 32 Jahren bei Wirth. Und ja, der Rest in der nächsten Stunde vielleicht.
Nee, das ist gut. Genau, dann fangen wir einfach mal an mit unserer Einstiegsfrage. Was ist Zukunft für dich?
Das war ja die einzige Frage, auf die ich mich wirklich vorbereiten konnte. Weil genau, das fragst du ja jeden. Das fragst du ja jeden. Deshalb, Zukunft bedeutet für mich, etwas gestalten oder machen zu können. Und ich habe mir dann gedacht, ich arbeite gerne mit Bildern. Da habe ich gesagt, welches Bild passt denn bei mir für die Zukunft? Und da fielen mir dann 2 Bilder ein. Einmal Hakuna Matata und Indiana Jones. Mhm. Also Hakuna Matata kennen wir ja aus König der Löwen, diese Problem-Free Philosophy. Also ich glaube schon, bin so ein bisschen Optimist, dass die Zukunft eigentlich auch immer etwas Positives mitbringen muss. Man muss neugierig drauf sein, man darf zuversichtlich sein, was da denn kommt. Fröhlich, nicht ganz so ernst, nicht so knochenernst nehmen. Und das wäre also die eine Seite für mich für Zukunft. Und das Zweite, Indiana Jones war ja so der Abenteuerlustige, ne? Der immer so neue Grenzen überwunden hat, Neues entdecken durfte, herausfordernde Sachen sich vorgestellt hat. Also die Zukunft darf auch schon ein bisschen herausfordernd sein. Die muss nicht einfach sein. Ne? Also so ein paar große Brocken muss man schon noch lösen, damit die auch so Hakuna Matata werden kann, wie ich mir die vorstelle.
Ja, da höre ich schon dieses Thema Wachstum raus, aber da kommen wir nachher, da kommen wir nachher drauf.
Welche genau. Überraschung.
Ja, ich Überraschung, genau. Irgendwelche Prägungen sind da. Nein, also ich habe auch gelesen, dein Motto ist, geht nicht, gibt's nicht. Ja. Oder ein bisschen anders formuliert, nicht gleich aufgeben, Rückschläge als Chance sehen, daraus lernen, weitermachen. Was hat dich da geprägt?
Mein Papa.
Okay.
Also der Metzger. Genau. Der Metzger und die Mama, die Köchin, ich bin im klassischen Familienbetrieb groß geworden. Und ich sag, wir waren zwar nur 4, 5 Mitarbeiter plus die Familie, aber trotzdem hat es auch schon dazu geführt, dass da so kleine Unternehmergene da waren. Man hat expandiert, nicht nur renoviert, sondern auch gebaut, Gästehaus dazu. Wir hatten also Gastronomie, Metzgerei und Gästehaus. Die Mama, heute 90, betreibt das Gästehaus immer noch. Ui, also okay. Heißt auch, nie nachgeben, ne? Also immer dranbleiben. Und von daher, dieses geht nicht, gibt's nicht, hat der mal zu mir gesagt. Ne? Also so nach dem Motto, es gibt für jedes Problem vielleicht keine Lösung, die ideal ist, aber eine Verbesserung des heutigen Zustandes. Mhm. Und danach strebe ich, und das versuche ich auch Menschen, die um mich rum sind, inklusive natürlich meinen Töchtern auch mitzugeben. Also geht nicht, gibt's nicht.
Das ist stark. In dem Zusammenhang habe ich auch einen Post gelesen, da hast du das verbunden mit der Jahresplanung 2025. Und dass natürlich Wachstumsziele in der heutigen Zeit auf den ersten Blick manchmal vielleicht auch unrealistisch wirken.
Ja.
Aber trotzdem lasst ihr da nicht nach und das Ergebnis weiter zu steigern. Das ist irgendwie so ein Drang. Ja. Wie kann man diesen Drang beschreiben nach Wachstum?
Also geht ihr in zwei Richtungen. Nehmen wir mal den, also rein faktisch. Mhm. Ne, wenn man wie wir einen Marktanteil hat von 6, 8, vielleicht auch 9%, dann sind ja noch 91% des Marktes offen. Also wenn man sich jetzt dann wirklich in allen Bereichen ein bisschen agiler, aktiver, innovativer aufstellt, müsste auch in einem stagnierenden Markt oder im leicht rückgehenden Markt eben durch Wettbewerbsverdrängung Wachstum möglich sein. Das ist jetzt das Faktische. Mhm, ne? Und das andere ist das Emotionale. Ja, ich habe früh vom Reinhold Wirth gehört, es gibt, jeder Organismus hat drei Zyklen, eine des Werdens, eine des Seins und eine des Vergehens. Wissen wir ja. Ne? Also Nokia ist für mich so ein Beispiel. Ne? Mhm. Früher haben die 70% Marktanteil weltweit gehabt und heute findest du sie nicht mehr bei Smartphones. Also jetzt wollen wir so lange wie möglich in dieser Phase des Werdens bleiben. Warum? Das hat natürlich was mit Zellteilung zu tun, das hat was mit jungen Menschen, die dann ins Unternehmen kommen können oder Erfahrenen aus anderen Unternehmen, die zu uns stoßen, um diese Idee, die Kunden zu begeistern, weiterzutragen, weiterzuentwickeln. Also dieses Kundenzentrierte ist so noch ein ganz, ganz starker Fokus von uns und da kommen wir dann auch relativ gut auch mit zurecht. Ne?
Also dieses Thema Werden, Sein, Vergehen hatte ich mir auch rausgesucht und da ergänzt der Reinhold Wirth ja auch das Thema, was ist praktisch der Zyklus oder was ist das Werden? Da ist es Jugendlichkeit, Frische, Optimismus und eben auch Wachstum. Und erst dann, wenn ich eben das irgendwie kultiviere, dann bin ich ja aktiv, sage ich mal. Mhm. Dann ist die Organisation aktiv. So habe ich es mir übersetzt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine ältere Präsentation, die ich da gefunden habe. Aber das fand ich schon ja, eine spannende Herleitung, diesen Zyklus.
Wachstum ist ja nicht das Ziel, sondern das Ergebnis. Also die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, ich sage mal Unternehmenskultur. Ja, also über welche Themen spricht man, was nimmt man in den Fokus? Zweitens diese von mir schon genannte Kundenzentrierung. Drittens das auch sehr stark in unserem Unternehmen verankert ist auch so eine gewisse Demut und Bescheidenheit. Jetzt kann man sagen, der Weltmarktführer gibt sich demütig. Ich glaube, das hat was mit einer Haltung zu tun. Ne? Mit welcher Haltung geht man auf Menschen, auf Kunden, auf Lieferanten zu. Und vielleicht noch ein für mich sehr prägendes Zitat aus unseren Kulturwerten. Das wichtigste Wort im Umgang miteinander ist Danke. Ja, also so eine Kultur der Wertschätzung, die man sich gegenüberbringt, hat sicher auch mit dazu beigetragen, dass Menschen, wenn sie mal bei Wirth arbeiten, sehr lange im Unternehmen bleiben. Ich sage, die meisten bleiben bis zur Rente. Ne? Und das hat natürlich dann eine gewisse Kontinuität zur Folge, die auch wieder die Kunden schätzen.
Ja, da gucken wir nachher noch mal ein bisschen tiefer rein. Also ich hatte mir noch eine Sache hier aufgeschrieben. Ich durfte ja beim Gipfeltreffen der Weltmarktführer bei der Abendveranstaltung Reinhold Wirth erleben. Das war erst, glaube ich, vor 3-4 Wochen und da hat mich natürlich die Art und Weise, wie er gesprochen hat in seinem Alter und wie er auch natürlich selbstbewusst über das starke Unternehmen Wirth, das großen Eigenkapital, er hat, glaube ich, sogar mit Zahlen um sich geworfen. Ja. Kontostände hat er jetzt, glaube ich, nicht 1:1 genannt, aber es ging fast in die Richtung.
Genau.
Und dass ihr gut in den Januar gestartet seid mit 5% plus. Das war so eine Botschaft, die ich mitgenommen habe. Sieht es immer noch so gut aus?
Wolltest du jetzt fragen, stimmt es, was der erzählt hat?
Ja, das ist die Frage. Auf jeden Fall ist er sehr gut informiert, würde ich sagen.
Ja, das ist er tatsächlich. Also er kriegt tagesgenau die Informationen. Ne?
Okay.
Also
okay.
Da gibt es eine WhatsApp oder eine SMS und da stehen die ganzen Daten drin. Einmal gibt es die für die Wirth Deutschland als das Flaggschiff im Konzern und das gibt es auch auf der Gruppenebene. Deshalb, er ist immer tagesgenau gut informiert. Zu den Zahlen, ja, wir haben tatsächlich einen guten Start im Monat Januar hingelegt. Der Februar sieht jetzt entsprechend ähnlich aus. Also wir sind plus minus zum Vorjahr tagesgenau so bei 5% Wachstum. Im letzten Jahr hat ja nicht ganz gereicht für ein Wachstum, also waren wir 1% im Minus. Das heißt, wir haben jetzt wieder so eine gewisse Stärke zurückgefunden. Wobei, das ist wie 37 Grad. Ne? Mit der einen Hand bist du auf dem Ofen und mit der anderen Hand in der Gefriertruhe. Und im Mittel hast du dann die 37, also diese 5%. Das heißt, es gibt bei uns Gesellschaften, die deutlich schneller wachsen, weil sie alles richtig gemacht haben oder weil sie gerade eine neue Innovation haben, die nach vorne strebt, oder in einem Marktumfeld sind, die gut sind. Wir haben 400 Einzelunternehmen. Und es gibt andere, ich sage mal die Industriegesellschaften, die Produktionsgesellschaften, die Richtung Automobilindustrie zum Beispiel liefern. Also die sind schon noch eher gebeutelt. Ne? Wenn man dann halt alles zusammenzählt, bis bei den genannten 5%.
Genau, dann sind wir schon beim nächsten Punkt, so ein paar Daten und Fakten. Klar, 88.000 Mitarbeiter als letzte Zahl, 2.800 Niederlassungen, über 20 Milliarden Umsatz, 24. Was gibt es noch für Kennzahlen, die Würth auszeichnen?
Also wir haben eine relativ geringe Mitarbeitendenfluktuation. Das, was ich vorhin schon sagte, also die liegt selbst im Außendienst um oder unter 5%. Im Innendienst, in der Logistik in Württemberg-Deutschland haben wir, glaube ich, 2% Fluktuation. Also okay. Da bleibt man, bis man in Rente geht, wie ich es vorhin sagte. Wir haben 400 Gesellschaften weltweit. Wir sind in 85 Ländern der Erde heute unterwegs. Das sind jetzt mal so die ganz großen Zahlen. Und und verändern, ich glaube, ist keine Zahl, aber ist ein Statement, verändern uns oder häuten uns, wie man es auch immer will, so alle 5 bis 7 Jahre, sodass Menschen, die uns seit 7 Jahren nicht mehr begleitet haben, manchmal mit einem ganz anderen Unternehmen zu tun haben.
Also die interne Transformation ist ja, genau, Eigentlich kontinuierlich im Gange.
Ja, du hast dich ja gut vorbereitet, deshalb für dich vielleicht nicht ganz so, aber es gibt ja Menschen noch, zum Beispiel in Deutschland, die sagen, der Schraubenhändler mit Außendienstarmee. Ne? Mhm. Also die haben das mal gelesen vor 15 Jahren im Handelsblatt und damals war es auch schon im Wandel, aber sagen wir mal, das wäre damals noch so gewesen. Ne? Heute ist ungefähr wie Apple, wenn man sagen würde, Apple produziert PCs. Mhm. Dann ist das ja auch nicht ganz falsch oder auch doch. Ne? Und so ist es dieser Schraubenhändler mit Außendienstarmee. Wir machen noch 10% mit der Schraube Umsatz. Der Händler ist längst schon ein Hersteller. Wir haben 2/3 des Umsatzes produzieren wir selbst. Und die Außendienstarmee, die, als ich vor 32 Jahren begonnen habe bei Würth, noch für 90% des Umsatzes stand, die steht heute noch für knapp 30%. Ne? Also das Thema Digitalisierung der logistischen Auftragsstrukturen und oder auch das Thema stationärer Handel hat bei uns heute ein deutlich größeres Gewicht.
Der Anlass für unser Gespräch war, dass du im November 24 auf einer Brand-1-Konferenz in Berlin eingeladen warst.
Ja.
Und im Vorfeld habe ich eine Anzeige gelesen und da stand halt dieses Thema Wertschöpfung durch Wertschätzung. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht. Und da würde ich jetzt gerne mit dir mal ein bisschen tiefer einsteigen und das vielleicht auch mal so ein bisschen gegen die Grundwerte, die ich recherchiert habe. Hm. Vielleicht sind die auch nicht mehr ganz aktuell, wenn ihr euch so oft transformiert. Aber ich glaube, der Kern ist sicherlich geblieben. Aber was steckt dahinter, hinter dieser Aussage?
Ja. Grundsätzlich muss man ja mal, oder frage ich mich immer, wann bringt ein Mitarbeiter oder auch ich, wann bringen wir 100% der PS, die wir haben, auf den Boden? Ne? Immer das Beispiel, Porsche in der Garage im Leerlauf hat zwar auch 500 PS, aber bewegt sich halt nicht nach vorne. Also wie kriegen wir es hin, dass Menschen aus freien Stücken und aus Lust an der Freude, etwas zu verändern, ihre PS auf die Straße bringe. Und da reagieren viele von uns ziemlich ähnlich. Und das war auch etwas, was ich vor 30 Jahren schon einmal von Reinhold Würth gelernt habe. Der hat gesagt, da sind 2 Logistikzentren. Gleiche Bauweise, gleiche Technik, gleiche Anzahl Mitarbeitende, gleiche Geschäftsmodell. Das eine läuft wunderbar und problemlos und ist tagfertig. Das andere hat Servicegradprobleme, die Ware geht nicht raus. Das hängt an der Motivation der Mitarbeitenden. Und das zieht sich als roter Faden durch dieses Unternehmen, durch diese Unternehmensgruppe. Und das verändert sich auch nicht. Reinhold Wirth ist nach wie vor der Hüter dieser Mitarbeitermotivation. Oder wie es er mittlerweile ausdrückt, sein größter Feind ist die Arroganz. Mhm. Und er versucht, dieses Unternehmen von Arroganz wegzuhalten. Mhm. Wenn du das jetzt also jede Woche hörst, jeden Monat liest und auch immer wieder erfährst, dann macht das mit Menschen was. Und dann glauben die nicht nur daran, sondern die handeln auch danach. So, und das ist diese DNA, die mit Hashtag Wertschätzung im letzten Jahr bei uns so eine Auffrischung insofern gefunden haben, tue Gutes und sprich darüber. Ne? Das ist also das eine, wir haben nach innen gesprochen, das hat man dann außen wahrgenommen. Und so kam es zu der Einladung zu Brand 1. Also das heißt, wir haben im letzten Jahr über, ich sage mal, 50 verschiedene Vortragsreihen, Weiterbildungen, Diskussionsrunde. Jeder Geschäftsführer hat sich zur Mittagspause anderthalb Stunden mit 100, 200 Menschen zusammengetan und mit denen diskutiert. Das haben wir ein Jahr lang durchexerziert.
Okay.
Und es hat wohl Brand 1 irgendwo mitbekommen und hat gesagt, fehlt euch die Wertschätzung? Und dann haben wir gesagt, nee, wir haben sie. Aber ne, auch ein Spitzensportler muss ja regelmäßig trainieren, dass er auf dem Leistungsniveau bleibt. Und so haben wir also unsere Grundwerte. Ich habe das wichtigste Wort im Umgang miteinander, ist Danke. Oder über unsere Art, wie wir zusammenarbeiten. Je höher der Erfolg, umso höher die Freiheitsgrade. Also hohes Vertrauen in die Mitarbeiter geben, egal welches Hierarchielevel. Und viele andere Themen haben wir mit unseren Mitarbeitenden nochmal besprochen, hochgeholt, diskutiert, dagegen getreten, auch kritisch, so nach dem Motto, das war jetzt aber nicht wertschätzend, hat man häufiger gehört, also als direktes Feedback untereinander.
Also die Offenheit ist dann auch ganz klar von den Führungskräften da auch selber gechallenged zu werden.
Ja, wir machen das auch aktiv. Also es gibt jedes Jahr eine Mitarbeiterbefragung, wo drei Indizes gemessen werden in den 60, 70 Fragen, die da kommen. Der eine Indiz heißt, wie wird die Führungskraft bewertet? Das zweite ist Commitment zur Tätigkeit und das dritte ist Commitment zum Unternehmen. Das sind so die drei großen Ergebnisse, die da rauskommen. Und da hat jede Führungskraft, weiß da jedes Jahr dann, wie seine Mitarbeitenden ihn oder sie sehen.
Und wenn ich jetzt sage, ist natürlich eine logische Konsequenz, dass wenn ich gerne arbeite, wenn ich mich wohlfühle und so weiter, dass ich dann natürlich engagiert, motiviert agiere. Aber Wertschöpfung und dieses Wachstumsthema ist ja auch Druck. Wie geht ihr mit dem Druck um, den sicherlich jeder Mitarbeiter nach seiner eigenen auch nach seinem eigenen Umfeld, also einfach anders bewertet für sich. Gibt es da, kann man sich da keine Schwäche erlauben? Ist man dann raus?
Also
ein bisschen provokant gefragt,
ja.
aber der Mensch steht ja auch im Mittelpunkt in euren Werten.
Ja.
Und da habe ich mich so gefragt, wie ist das austariert?
Vor kurzem hat mir eine Kollegin von mir, die Regina Schmetzer, gesagt, sie hätte einen Podcast gehört. Ich meine, es war von dem LinkedIn-CEO, der gesagt hat, also man soll sich nicht als Familie bezeichnen, wenn man so ein eingeschworenes Team ist, sondern eher als Profimannschaft. Ja, dieser Spirit, der da herrscht. Ja. Aber wenn es dann wirklich darum geht, aufgestellt zu werden, da fallen halt einige durch und man sollte da nicht so viel mit Familie reden, weil im Zweifel, wenn es ernst wird, wird man mit einem Familienmitglied anders umgehen als mit einem Top-Fußballspieler. Habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht, weil es hat mich beschäftigt, ne? Sind wir jetzt Familie oder sind wir Top-Team? Und die Antwort, die ich dann gegeben habe, habe ich gesagt, doch, wir sind Familie. An der einen Stelle, nämlich wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter, den man zum Gruppenleiter oder zur Bezirksleiter macht, wenn man merkt, ups, wir rekrutieren 90% aller Führungskräfte von ihnen. Mhm. Also wir beschäftigen nicht viel Headhunter, die uns irgendwelche Menschen besorgen, sondern wir rekrutieren von ihnen. Und wenn man dann einmal die falsche Entscheidung trifft, dann kann man bei uns, ein kleiner Zacke fällt immer aus der Krone, aber mit geringem Gesichtsverlust auch wieder in die Fläche zurück. Das gilt in den unteren und mittleren Hierarchiestufen auf alle Fälle. Wenn du natürlich einmal Geschäftsführer warst, ja, und hast 4, 5 Jahre es nicht geschafft, ein Unternehmen zu beleben oder so, da wird es ein bisschen schwieriger. Also ich würde sagen, auf Geschäftsführerebene ist es wohl eher die Top-Fußballmannschaft, ne, auf höchstem Niveau. Und dann ist halt mal so, ne, wenn du Champions League-Qualitäten immer hast, dann musst du vielleicht was anderes suchen. Aber ich glaube auch, wir sind Familie, nämlich wir suchen dann, wenn es irgendwie geht, für Menschen, die jetzt in ihrer neuen Rolle, nächsten Rolle, höheren Rolle eben nicht reüssieren, dass man die dann auch wieder in den Familienverbund aufnimmt. Da sind wir mehr Familie. Mhm. Macht das Sinn?
Das macht Sinn. Also für mich
macht das Sinn. Du kennst ja Wirt ein bisschen.
Ist ja, nicht ja, so, ist. Aber nee, es macht in der Richtung Sinn. Ich bin auch in manchen Sachen, dieser Leistungsgedanke, bin ich vielleicht auch noch da mit der Außendienstarmee hängen geblieben, dass ich sage, okay, die haben dann irgendwann nicht mehr das größere Auto und so weiter. Diese Mechanismen, dieses Leistungsprinzip ja. sind ja trotzdem da. Aber wenn ich weiß, dass ich eben auch mal, wenn es mir persönlich irgendwo Themen sind, dass ich mich auch mal ganz kurz auf die Familie verlassen kann,
genau.
dann sind es ja genau diese Hängematten, die dann kurz helfen und trotzdem, trotzdem muss man eben auch wieder aufstehen können.
Nee, also das aber es war eine Frage, die uns natürlich auch beschäftigen muss.
Ja, ne? Ja, genau, weil das ist ja irgendwo immer genau, wo man vielleicht auch angreifbar wird von außen.
Nicht? Stimmt.
Und dann muss ich das natürlich auch ein bisschen mit Tiefgang belegen können.
Also die Zahlen, wenn ich nochmal zurück darf, auf zum Beispiel Mitarbeiterfluktuation und Mitarbeiterbewertung, die signalisieren uns klar, dass es dieses familiäre von den Mitarbeitenden gesehen und ja, gerne in Anspruch genommen wird.
Nein, das ist gut. Also ich habe jetzt wirklich auch nochmal die Grundwerte aus dem Buch oder die Quelle Wachsen wie Wirt.
Ja.
Ein paar Sachen, vielleicht gehen wir die einfach nochmal durch. Das eine hatten wir schon, die Hauptantriebsfeder Wachstum. Was weniger als 10% wächst, ist krank.
Das ist ein älteres Buch, das du gesucht hast, aber du hast recht. Die Aussage gab es tatsächlich. Die relativieren wir heute etwas.
Deswegen wäre jetzt einfach die Frage, bringen wir diese Werte in die Neuzeit?
Genau. Ja, ja. Also nochmal, ich glaube nach wie vor, dieses Werden, Sein, Vergehen, das ist etwas, was auch bei allen Häutungen, die dieses Unternehmen nehmen muss, um mit den Ansprüchen unserer Kunden weiterzuwachsen, bestehen bleibt. Ne? Ob das jetzt 10% sind, ich glaube, da geht es gar nicht um die Zahl, als nur die Aussage, gegenüber dem, was der Markt ermöglicht, wollen wir uns schneller oder deutlich schneller entwickeln. Das ist die Aussage. Um dadurch auch attraktiv zu sein für Menschen, die aus ihrem Potenzial, das sie mitbringen, was machen wollen. Ne? Ich meine, das macht natürlich Spaß bei einem Unternehmen, das erfolgreich ist, das sehr innovativ ist, das sich auch ständig weiterentwickelt, dort dabei zu sein. Denn das öffnet natürlich auch Horizonte, Möglichkeiten. Ne? Wir sind international und wir können international unterwegs sein. Also das hat schon sehr viele Vorteile für Menschen.
Dieses Führen heißt machen, das passt ja eigentlich auch wahrscheinlich zu diesen moderneren Wertschätzen, oder? Das also Wissen ist Schlaf, Realisieren ist Macht, fand ich auch ganz,
ja,
ganz
das
schön.
Das ist der Klassiker von Reinhold Wirth.
Ja.
Und der trifft natürlich genau.
In allen Facetten immer wieder. Der ist modern und.
Da fällt uns, jedem von uns, fallen da sofort 3, 4. Nachdem jetzt die Bundestagswahl jetzt so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist, da fallen uns sofort ein paar Köpfe ein, ne? Die tolle Ideen hatten, aber am Ende, wenn du halt nichts realisierst, gell, Punkt, dann wirst du halt abgewählt. Und jetzt nach vorne heißt es für uns, und das streben wir auch an, wir lassen Menschen ausprobieren. Also, dass die sich in Ideen, die sie selbst entwickelt haben, die es vielleicht so im Unternehmen noch nicht gibt, die kriegen dann ein Budget und sagen, machen. Und dann sieht man nach kurzer Zeit
Die Startup-Mentalität.
Ich war ja auch jahrelang in einem Startup-Unternehmen für Wirt unterwegs. Ja, habe ein kleines Unternehmen mit 17 Mitarbeitenden in Bill Gates Garage beginnen dürfen. Und das ist schon toll.
Wird Elektronik.
Ja, okay. Mhm. Und es ist dann schon toll, wenn man sieht, wie dieses kleine Pflänzchen jedes Jahr 30%, 40%, 50% wächst. Das macht, also da fühlst du dich schon gut.
Und da passt vielleicht auch dieses Flüssigkeit der Macht, da musste ich dreimal lesen, alle Macht fließt zum Vorteilsgeber. Wie übersetzt man das in die Moderne?
Oh. Jetzt hast du mich natürlich erwischt, da muss ich erst mal Gedanken. Also ich habe sicher alle Bücher von Reinhold Wirth gelesen, aber dieser Absatz, Flüssigkeit, also alle fließt zum Vorteilsgeber.
Oder wie war das alle denn? Macht fließt zum Vorteilsgeber. Das sind die Grundwerte da, genau.
Ah, das ist ja schon ein bisschen, also das habe ich jetzt so nimmer auf der Uhr. Ne? Das hat sich ein bisschen ausgeschlichen, ja, okay. dieser Satz. Ich glaube, was in diesem Unternehmen passiert ist, wenn sich eine Idee durchsetzt, dann wird die mit weiterem Personal und weiteren Budgets angereichert. Also wir haben Leiterplattenproduktion, wir haben Dübelproduktion, die haben wir auf der grünen Wiese erstellt. Dort keiner gewusst, ob das mal gut geht. Ne? So findet sich dieses Start-up-Gehen in vielen Bereichen. Und es ist so, wenn dann eine Entity eine gewisse Größe hat, auf einmal hat die wie ein Magnet unglaubliche Anziehungskraft, ja, auf andere Menschen im Unternehmen. Also du bist immer im Wettbewerb intern bei Wirth, auch mit anderen Abteilungen. Ne? Wer kriegt denn jetzt die besten Azubis oder DH-Studenten? Also welche Abteilung hat in ihrer Führungskultur den meisten Charme und welcher hat in dem Wachstumsszenario das meiste Potenzial? Also es ist schon ein bisschen so, ohne dass er ausgerufen wird, ein kleiner interner Wettbewerb.
Okay, gut, Kundenorientierung als Leitstern. Das ist, denke ich, meine Leute sind nicht bei mir angestellt, sondern beim Kunden. Das fand ich auch eine schöne, klare Aussage.
Die ist so klar.
Die ist auch weiterhin im Kundensinne unterwegs.
Ich gebe als kleines Beispiel Wirth Deutschland. Wir haben 370 oder so Führungskräfte, 380 Führungskräfte. Die sind einmal im Jahr, zwei Tage unterwegs, egal, ob du Mitarbeiter oder Führungskraft im Personalwesen bist, in der Logistik, Steuerbüro oder sonst was, die gehen jedes Jahr zwei Tage raus. Ne? Also die Vertriebler natürlich, vertriebsnahen Bereiche natürlich regelmäßig. Ich bin zweimal im Monat unterwegs, ne, zwei Tage. Und wir wollen aber, dass alle dieses Kundengehen mitnehmen. Ne? Also der Mitarbeiter oder Führungskraft in der Logistik, der muss wissen, wie die Leistung der Logistik vom Kunde bewertet wird. Ja, ist das dem wichtig, nicht wichtig? Wenn ja, was ist ihm wichtig? Und das gilt genauso für HR. Also welche Leute muss ich denn einstellen, damit sie beim Kunden realisieren? Das gilt aber auch genauso fürs Marketing oder sonst wo. Deshalb, alle gucken erstmal zu dem, bei dem wir angestellt sind, ob das, was wir täglich tun, auch sinnstiftend ist.
Dezentralität, das hattest du auch schon gesagt. Je größer der Erfolg, desto größer die Freiheitsgrade.
Coole Sache.
Das ist schon eine coole Sache. Das habe ich mir auch gedacht. Also das ist für mich, wenn ich das bei uns so Unternehmer im Unternehmen sein.
Ich war also,
das ist so für mich so ein bisschen diese Übersetzung.
Ja. Ich war ja 11 Jahre bei der Wirth Elektronik und ich hatte die Freiheiten eines Unternehmers. Mhm. Ich durfte Firmen zukaufen. Ich habe 22 mit meinem Kollegen zusammen 22 Landesgesellschaften gegründet, from scratch. Natürlich war die Wirth-Organisation immer ein bisschen behilflich, aber ich habe das quasi aus der eigenen Tasche, wenn man so will, aus dem erarbeiteten Gewinn heraus in den meisten Fällen organisiert. Und das war, also da fühlt man sich schon, obwohl man natürlich mit, in Anführungszeichen, fremdem Geld hantiert, fühlt man sich schon ganz nahe dem, wie sich ein Unternehmer fühlen muss, mit etwas weniger Risiko. Bei uns war das Risiko, dass man sagt, doch nicht mehr geeignet für die Größe des Unternehmens, ne, wenn man so will. Aber jetzt ein finanzielles Risiko bestand natürlich für uns nicht. Und trotzdem war dieses Gefühl, und das versucht man dann auch in die Organisation zu geben, also dem, der Einkauf für Handelsware, Schraube, 65 Millionen Euro im Jahr, der ist dann auch verantwortlich, dort dass alles richtig läuft. Da gibt es keine zweite Ebene, die da was abfängt oder so, sondern da darf dann schon jeder Verantwortung übernehmen.
KVP auf Schwäbisch, also dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, jedes Mal ein bisschen besser. Ich kann das nicht, bin kein Schwabe, sorry. Ja,
aber nah dran.
Nah dran, okay, gut. Ja. Das sitzt auch noch tief drin.
Ich glaube, dass viele bei Wirt dieses Gen haben, sich selbst der größte Kritiker zu sein. Mhm. Ja, da muss man ab und zu mal ausbrechen und sagen, komm, lass uns mal einen Schritt zurücktreten. Ist ja toll, was wir gemacht haben. Um dann wieder den Schritt nach vorne zu machen und sagen, wie geht das jetzt noch besser? Mhm. Ja? Mhm. Weisheit, die ich nicht wiederholen brauche. Wenn man 5 Jahre bei uns das Gleiche tut, gibt es genügend andere, die einen in der Performance überholt haben. Also das heißt, du kannst dich das merkst du nach 2-3 Jahren nicht, am 5. Jahr merkst du. Wie beim Klavierspieler, das gibt es ja auch, da sagt man, wenn 2 Tage nicht übst, dann merkst du selber, wenn 4 Tage nicht übst, dann merkt es dein Klavierlehrer und wenn 6 Tage nicht übst, dann merkt es der Zuhörer.
Ne? Das werde ich meinem Sohn sagen, okay.
Und so ist es im Geschäftsumfeld, wenn du stehen bleibst, dann ist das ein leichtes Degenerieren. Mhm. Und deshalb ist das so die selbstheilende Art, sich immer wieder ein bisschen zu kritisieren, so ein Tick besser geht's doch noch.
Und wenn du das Unternehmen jetzt mal selbst sehr kritisch anguckst, wo habt ihr die größte Baustelle bei diesem Thema Grundwerte oder Haltung? Oder seid ihr da eigentlich sehr mit euch im Reinen?
Ja, es gibt die Werte, die auch jeder kennt. Die Herausforderung ist, die auch ständig präsent zu haben und zu leben. Ich gebe da ein Beispiel. Ich habe 2 Sekretärinnen. Die eine schafft 60, die andere 100%. Das war vor ein paar Jahren. Und dann hat die in Vollzeit da ist, hatte 2 oder 3 Wochen Urlaub, ich weiß es nicht mehr. Und die andere, die 60, also die 1,6 arbeiten musste, obwohl sie nur 60% da ist, hat dann kurz bevor die Marien wieder zurückkam, sagte die Claudi zu mir, du Norbert, hast du jetzt eigentlich was gemerkt, dass ich jetzt 2 Wochen alleine war? Und ich, nö. Und sie dann, und? Und ich so, liebe Claudia, herzlichen Dank für deine tolle Arbeit. Also die hat einfach gesagt, jetzt schaffe ich hier für 2 und der findet es nicht mal für nötig, dass der mal anhält in seinem
Wahn manchmal vielleicht.
Genau, in seinem Drang nach vorne und einfach mal anhält, stillhält und sagt, liebe Kollegin, herzlichen Dank für diese tolle Arbeit. Das ist zwar in dir, aber also, ne, das war jetzt nicht Fishing for Compliment. Ich fand es toll von der Kollegin, dass die mich darauf hingewiesen hat. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Also wir wissen es alle, es auch zu tun. Und weil eigentlich, also es steckt schon in uns drin. Und das merken die Mitarbeitenden ja auch. Also es ist ja nicht so, dass dort mir mit 2 Gesichtern rumlaufen würden. Das gilt nicht nur für Führungskräfte, sondern auch für die Mitarbeitenden.
Wenn man jetzt aus diesem ganzen Thema der inneren Haltung und der Werte sich dann die Marke Wirt anguckt. Glaubst du, dass sie das Ganze schon noch außen widerspiegelt oder gibt es da noch Aufgaben, die zu tun sind, auch was für ein Markenversprechen? Das wandelt sich natürlich auch in der Zeit immer wieder.
Also Marke hat ja, kann man ja von verschiedenen Ecken angucken. Ne? Das eine, für was, wenn du viele Menschen für was steht Wirt fragst, dann sagen die für Kunst und Kultur. Mhm. Weil Reinhold Wirt und die Wirt-Gruppe ja natürlich eine der größten Kunstsammlungen Deutschlands besitzen. Also auch das gibt es. Oder dass die dir sagen, also euer Orchester ist schon toll.
Ne? Das ist wirklich toll,
ja. Die haben vom Produkt doch überhaupt nichts gehört. Dann gibt es die anderen, die uns vielleicht von der Produktseite bewerten. Je nachdem, wie gut die das wissen, sagen die, vorhin sagte ich Schraubenhändler, ne? Und der andere sagt Technologiekonzern für die technische Gebäudeausstattung, für Brandschutz und Befestigungstechnik. Ne? Also je nachdem, in welchem Verständnis er zu uns steht. Und die uns eigentlich wichtigste Sichtweise wäre eine dritte, die da sagt, was haben die denn, wir sprachen gerade über Haltung und Kultur, ne? Was herrscht denn da für eine Kultur? Und was du natürlich belegst, ist das, was grundsätzlich für Vertriebsorganisationen gilt, ne? Also da Zahlengetriebe, Wachstumsgetriebe und so weiter. Ja, das sind wir auch. Aber die Frage ist ja, wie wir es gestalten. Wir haben darüber gesprochen, ich möchte es nicht noch einmal wiederholen. Ja, ich glaube, dass das Gros der Mitarbeitenden, die bei uns arbeitet, bei uns bleibt, weil sie dieses wertschätzende Miteinander und diese Unternehmenskultur sehr hoch schätzen. Spätestens, wenn sie vorher mal oder dazwischen mal, gibt es auch, ne, dass Leute wieder zurückkommen, dazwischen mal beim anderen Unternehmen waren. Und manchmal muss man ja mal gucken, ob das Gras im Nachbarsgarten grüner ist. Ne? Und dann zurückkommen, sagen sie, ja, also ich, ja, und da haben wir ein paar Beispiele, das ist nicht hoch genug zu bewerten, der Umgang miteinander. Und dieser Druck, von dem du vorhin sprachst, den nehmen die meisten Menschen bei uns nicht wahr.
Ja, das schon mal. Mhm.
Also die merken, dass da, ne, man muss schaffen, schaffen ist ein Geschäft. Aber also dass die da, weil Druck hat ja einmal ein bisschen was mit Angst zu tun. Ne? Ich glaube, dass wir eine angstfreie Umgebung haben.
Und die Marke nach außen, kannst du eine Art Markenversprechen in einem Satz formulieren? Wir waren jetzt beim Innen und jetzt nach außen vielleicht.
Ja, also ich nehme mal eins, das ich mit kreiert habe für die Würde Elektronik. Das heißt More Than You Expect. Ich glaube, das könnte man in vielen Bereichen von Würde anwenden. Also wenn der Kunde sich auf Würde einlässt als Partner, dann findet er überraschend viele Themen, die er so nicht erwartet hätte. Mhm. Das merken selbst wir, die wir Deutschland als die älteste Gesellschaft heute immer noch. Das hat aber mit diesem Wandel, von dem ich vorhin gesprochen hatte, zu tun. Ja, wenn du 5, 6, 7 Jahre nicht mehr mit Würde aktiv in Berührung gekommen bist, dann kennst du nur noch das, was du vor 5, 6, 7 Jahren über uns in Erfahrung gebracht hast. Also das glaube ich schon, dass das, also vielleicht noch einen Satz dazu. Vor 30 Jahren haben wir Produkte verkauft. Vor 20 Jahren haben wir das angereichert mit Systemen, Services und Dienstleistungen. Und seit 5 bis 10 Jahren versuchen wir, das Geschäftsmodell des Kunden weiterzuentwickeln. Das ist natürlich ein hoher Anspruch, ne? Aber vor allem diese mittelständischen Kunden, Handwerkskunden, die ja selbst vielleicht, wenn es um Digitalisierung geht oder um Verschlankung von Prozessen, nicht ganz so viel Möglichkeiten sehen. Also denen helfen wir, dass die sich auf ihr Geschäft konzentrieren können und wir nehmen ihnen Ballast, Bürokratie oder Ähnliches ab.
Ja, das ist ein guter Sprung auch zu diesem Thema Produkte, Services, grundsätzlich das Geschäftsmodell vom Händler zum Hersteller, hast du schon gesagt. Was ja, eigentlich kann man ja genau sagen, wie wandelt sich dieses Geschäftsmodell? Du hast es ja gesagt, ich habe ja auch eine Software für Handwerker habt ihr in den Markt gebracht, dass der Handwerker sich wirklich auf die Baustelle, auf das Ureigenste konzentrieren kann, und sonst seid ihr eigentlich für ihn das Ökosystem, kann man sagen, oder eine Plattform, die einfach, wo es Hand in Hand geht, wenn es ideal läuft.
Also eines unserer 5 Strategiebausteine momentan heißt digitales Ökosystem. Genau, okay. Das, was du, das konntest du, glaube ich, noch nicht wissen. Das steht nämlich noch nicht, das
steht
so
noch nirgendwo
öffentlich.
Genau. Okay. Aber jetzt darf es öffentlich werden.
Jetzt darf es öffentlich werden, ja. Das gibt es seit guten Jahr. Aber eher nach innen gerichtet, weil das ist das, dass die Mitarbeitenden wissen, wo wollen wir uns hinentwickeln. Eines davon, wie ich sagte, von 5 Strategiesäulen ist digitales Ökosystem. Ich habe vorhin von Apple gesprochen. Ne? Wer einmal in die Apple-Welt abgetaucht ist, weiß, was digitales Ökosystem bedeutet. Eigentlich will ich da gar nicht mehr raus, weil eben viele Erleichterungen durch dieses eine Ökosystem da ist. Das wird sich auch in der Geschäftswelt, auch im Handwerk durchsetzen. Und genau an diesen Ökosystemen oder dem arbeiten wir auch. Ein Beispiel: Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz. Das ist eine gesetzliche Verpflichtung, bis 25 Mitarbeitende darf das der Chef machen, danach brauchst du Profis. Wir haben, und die bürokratischen Rechtsprechungen sind so hoch heute, dass du quasi das eigentlich, musst schon studieren, damit du das einigermaßen abdecken kannst. Deshalb haben wir bieten wir dem Kunden an, wir machen deinen kompletten Arbeitsschutz, deine komplette Arbeitssicherheit, bilden wir ab. Wir machen also Begehungen mit dir, wir machen verstellen die Sicherheitsdatenblätter, Arbeitsanweisungen zur Verfügung und, und. Daneben wollen wir natürlich auch, dass er die Produkte zur Arbeitssicherheit von uns kauft, weil am Ende verdienen wir damit Geld. Aber was machen wir denn? Wir holen ihm aus dieser ganzen großen Palette an Aufgaben zum Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, holen wir ihm 15% seiner Arbeitszeit am Tag raus und sage, die nimmst und konzentrierst dich auf das, was wertschöpfend ist. Und wir bilden mit unserem Ökosystem dein Backup. Und so bauen wir, oder noch ein Beispiel, Baustelle. Wenn man mit unseren Kunden spricht, die Projekte, Großprojekte machen, dann sagen die Ware, die ich brauche, um jetzt so ein 100-Familienhaus Bäder einzurichten, das kann ich gut kalkulieren. Was ich immer wieder Schwierigkeiten habe, ist die Zeit, der Zeiteinsatz meiner Mitarbeitenden. Da haben wir angesetzt. Da haben wir jetzt ein System entwickelt, das nennt sich Zendas. Und mit diesem System helfen wir dem Kunden auf der Baustelle 15-20% Arbeitszeit einzusparen. Bei der gleichen Leistung und weniger Fehler. Und diese Art von, ich sage mal, künstlicher Intelligenz, Unterstützung durch Digitalisierung, die können die meisten Kunden nicht selbst erreichen. Da brauchen sie Partner dazu. Und wir bieten ihnen diese digitalen Ökosysteme, damit sie sich auf ihre Hauptleistung konzentrieren. Und wir holen ihnen dort Produktivität raus, wo sie vielleicht sagen, das ist ein auf der einen Seite notwendiges Übel, also muss getan werden, oder aber Optimierung von diversen Prozessen, die sie so nicht selbst hinbekommen würden.
Die anderen vier Strategiethemen, darfst du die auch sagen oder nicht?
Oder? Doch. Also das ganz vorne steht Innovation und Kreislaufwirtschaft. Vorhin haben wir über Hersteller gesprochen. Das wichtigste Thema ist, dass wir im Auge unserer Kunden als der Innovationstreiber in den verschiedenen Bereichen, in denen er mit uns zusammenarbeitet, gesehen wird. Und dann eben nicht Build and Waste, sondern bring es nach Cradle-to-Cradle-Prinzip wieder zurück in die gleiche, in den gleichen Kreislauf. Das ist also so die, ich würde sagen, einer der wichtigsten Themen. In der Steuerung des Vertriebes gibt es bei uns das Thema Omnikanalität als dritte Säule. Dahinter steckt Folgendes. Wie steuere ich alle Informationen, die am Point of Sale vom Kunde, sagen wir, der hat 50 Mitarbeitende, der eine geht in die Niederlassung, der Einkäufer surft online, der Eigentümer spricht mit dem Außendienstler, Verkäufer und der Techniker telefoniert bei uns in die Produkt- und Anwendungsabteilung und versucht dort irgendeine Lösung zu finden. So, und diese Informationen, die wir dort haben, die wollen wir so bündeln und auswerten, dass sie wieder zu einer Aktion Richtung Kunde läuft, ja, und wir ihm dann idealerweise das vorschlagen, was er als nächstes braucht. Wir nennen es Next Best Activity.
Okay.
Also das ist so eine. Und dann kommt das, jeder redet über Digitalisierung. Ne? Was heißt denn das? Bei uns nennt sich das Thema Autonomisierung. Also wir glauben, es gibt Prozesse, die eigentlich niemand mehr anstoßen muss, weil sie jeden Tag, jede Minute stattfinden und immer wieder muss der gleiche Mitarbeiter das Gleiche tun. Und das wollen wir quasi nicht automatisieren, dass der noch auf Knöpfe drücken muss, sondern dass die künstliche Intelligenz schon sagt, ja, jetzt ruft der und der Kunde an, der braucht meistens das und das, dann geben wir es ihm doch auch gleich. Okay. Und es funktioniert ganz gut. Und last but not least, weil wir ja sehr mitarbeiterbezogen sind, Individualisierung, ist also die fünfte Säule, so wie unser Kunde erwartet, dass wir wird, so individuell wie möglich uns auf ihn einstellen. Ja, der will keine Lösung von der Stange, sondern der sagt, ich bin als Kunde so aufgestellt, wie bildet ihr das mit uns, oder wie bildet ihr euch so, wie stellt ihr euch so dar, dass ich ideal unterstützt wird? So fragen das natürlich auch Mitarbeitende. Ne? Also wie kann ich individuell, so wie es mir möglich ist, wird als Arbeitsplatz sehen. Und da gibt es eine Vorgabe, die heißt, Kunde geht vor. Ne? Also wenn der Kunde gut bedient wird, dann sind wir drumherum extrem individuell.
Gut, jetzt muss ich erstmal mein Skript sortieren, weil jetzt bin ich von...
Jetzt habe ich dich durcheinander
jetzt
gebracht.
Jetzt hast du mich richtig durcheinander gebracht.
Sehr gut. Super, jetzt wird es mal Freestyle.
Ja, jetzt wird es Freestyle. Genau, dann springen wir jetzt mal, wenn wir diese Geschäftsstrategie noch vor Augen haben. Was ist da die größte Transformationsreise, wo ihr gerade drin seid? Sind die alle gleichgewichtet oder wo kann man sagen, ist eigentlich die größte Herausforderung bei dem Thema Neuerfinden?
Also jetzt gehen wir mal auf die Emotionen der Menschen. Ne? Mhm. Ich glaube, das Thema Autonomisierung ist die größte Herausforderung. Es geht mir ja genauso. Ne? Also ich habe früher, bin mit einem gelben Notizblock, bin ich irgendwo hingegangen oder habe mir also diese Post-its da beschrieben, ne? Und dann war ich unterwegs. Und dann kam ich zurück und dann hat es am einen Abend nicht geklappt und am anderen Abend, dann war die Information schon 3 Tage alt und der Mitarbeiter, der mich was versprochen hat, gesagt, was ist denn eigentlich los, du wolltest mir doch was schicken. Heute bin ich mit dem iPad hier. Ne? Ich habe kein Papier mehr, nirgendwo mehr. Die Kommunikation zwischen mir und meinem Büro erfolgt über mein iPad. OneNote, schreibe ich was rein, dann wird es irgendwie erledigt. Also das läuft vielleicht eher automatisch, noch nicht autonom. Ne? Also der iPad löst noch nicht selbst die Aktion aus. Aber ein Beispiel, wir haben quasi Siri nachgebaut. Siri heißt bei uns Pico. Mhm. Und wenn ein Mitarbeiter draußen beim Kunde unterwegs war und der Kunde sagt, du schick mir mal, ich habe da eine Mahnung gekriegt, weiß gar nicht warum, schick mir mal die letzten 2 Rechnungen. Die habe ich schon meinem Steuerberater gegeben oder so, ne? Dann geht der Kunde, der Mitarbeiter raus und sagt auf sein Pico, hallo Pico, schickt dem Kunde XY mal die letzten 2 Rechnungen. Thema erledigt, E-Mail-Eingang in einer Sekunde später. Oder er sagt, ich fahre jetzt zum Kunde Lingner, sag mir doch mal geschwind, was so die letzte Woche für Transaktionen waren. Also im Auto informiert ihn die KI, was der Lingner mit uns, wie der in Aktion mit uns getreten ist. Und, und. Wir haben so 420, 430 Befehle, die diese Kiste heute schon könnte. Wenn es denn genutzt werden würde. Mhm. Ne?
Also dieser Change ist dann angesagt. Ja.
Und das würde natürlich, heute ist für viele noch einfacher, im Innendienst anzurufen und sage, du Sandra, sag doch mal geschwind, der Lingner, was hat denn der die letzten paar Tage da noch so aktiv gemacht? Ich bin doch, weißt doch, das ist so ein Kritischer, wenn ich jetzt zu dem komme, das muss alles hundertprozentig funktionieren. Also solche Dinge.
Ja, okay.
Und also wie kriege ich es hin? Es sind natürlich immer wiederkehrende Dinge. Man muss aufpassen, dass die Emotionalität nicht verloren geht. Wir sind ja ein Laden, der auch sehr personenbezogen arbeitet. Und trotzdem glauben wir, dass wir da ein paar hunderttausend Aktivitäten oder Aktionen aus dem Unternehmen rauskriegen, damit sich Menschen, dass die nicht immer das Gleiche machen müssen, sondern neuen Aufgaben zuwenden können. Und das ist natürlich eine Herausforderung.
Das ist ja eigentlich auch der Kern oder die Chance, die in der künstlichen Intelligenz drinsteckt, wenn man darüber spricht, dass die Arbeit einen anderen, eine andere Wertschätzung, sind wir wieder, oder auch eine andere Wertstiftung wiederbekommt der Menschen. Und die KI bestimmte Themen natürlich automatisiert abarbeiten kann. Aber das ist noch ein weiter Weg oder seht ihr euch da schon?
Nee, wir sind da unterwegs natürlich. Ja, klar, also jeden Monat fallen da weitere 10.000, 20.000 Aktivitäten weg, die dann digital oder mit KI unterstützt gemacht werden. Aber man muss schon aufpassen. Ne? Manche Menschen definieren sich ja über Tagfertigkeit am Abend. Das heißt, wenn du morgens einen Stapel hast, der links liegt, und den hast du tagsüber abgearbeitet und dann liegt er rechts, dann ist das für dich Tageswerk geschafft. Ne? Also als Bild. Da gibt es jetzt niemanden mehr, der in Stapeln arbeitet, aber so als Bild. Und auf einmal, wenn du diese Stapeltätigkeiten komplett rausnimmst, dann wird es ja deutlich kreativer. Ne? Also dann muss man sich überlegen, welchen Kunden rufe ich denn jetzt an? Also nicht der Kunde hat eine Aktion angestoßen, sondern auf einmal stößt du selber Aktionen an, weil du ja Zeitressourcen hast, die du vorher nicht hattest. Und die Frage ist, macht dich das genauso glücklich wie den Stapel links nach rechts zu arbeiten. Und da ist nicht jeder gleich. Und deshalb muss man schon in dieser Phase auch ganz eng, und deshalb gibt es Führungskräfte, ganz eng am Mitarbeitenden dran sein und begleiten und hinführen, weil es ist, nicht automatisch so.
Dass dieses Gebrauchtsein nicht auf einmal sich wandelt in wo stehe ich jetzt hier in der Organisation?
Ganz klar. Und wenn du 25, 30 Jahre genau an der Stelle so gearbeitet hast, gibt es ja auch viele Mitarbeitende, dann ist das ein Prozess, der ganz sanft geführt werden muss und nicht zu abrupt sein darf. Ne? Sonst führt es zu Demotivation.
Naja, als Agentur können wir leider nicht ganz so sanft damit umgehen. Also das Thema hat uns natürlich auch, nachdem man gedacht hat, ja, also Kreativität und diese Themen, da werden wir auf jeden Fall lange von verschont bleiben. Ja. Und dann ist es schon, dass viele, viele Themen natürlich einfach, wir nutzen die natürlich in der täglichen Arbeit, aber immer dann, wenn ich eben auch ein bisschen recherchiere und dann sage, okay, jetzt was geht im Bereich Bewegtbild alles gerade, ja, und dann werden die ersten Werbespots irgendwie wirklich komplett schon mit 2, 3 Sprachnotizen irgendwie umgesetzt. Da wird mir auch manchmal ein bisschen anders. Und trotzdem entdecken wir da drin natürlich auch wieder Chancen. Und das ist natürlich auch dieses immer wieder neu erfinden, sich dann immer wieder hinterfragen. Manchmal ist es auch bei uns so eine kleine Reise, wo man verschiedenste Puzzleteile hat und dann auf einmal so ein Licht sieht und sagt, wenn ich das zusammenfüge, dann kommt daraus was Neues, was eigentlich jetzt gerade notwendig ist, mit den Unternehmen zu besprechen. Und mache eigentlich keine Werbung hier drin, aber wir haben jetzt wirklich so dieses Thema Machtwechsel im Marketing gerade und was da passiert und welche neuen Rollen da eingenommen werden und wie Social Media sich natürlich verändert, wie die Suche sich verändert. Und und da wollen wir natürlich jetzt auch demnächst mal unsere Sichtweise teilen mit dem Unternehmen.
Da ist bei euch deutlich disruptiver als brutal. Bei uns. Ja, wir haben natürlich, am Ende liefern wir Hardware. Ne? Also die Schraube wird auch morgen noch zur Befestigung von irgendwelchen Treppengeländern oder sonst was benötigt werden. Ne? Mhm.
Nee, das ist so, wo so das gute Fundament ist.
Ja, genau.
Und bei uns ist das gute Fundament, gute kreative Köpfe zusammenzubringen, die eben einfach die Probleme der Kunden ein bisschen anders angucken, genau. Ja, jetzt sind wir, Thema künstliche Intelligenz. Vielleicht können wir da noch einmal so deinen persönlichen Blick dann, wenn ich jetzt schon so erzähle, mal kennenlernen. Setzt du die persönlich ein? Hast du Angst davor? Oder wie gehst du auch zu Hause in deiner Familie damit um, mit deinen Kindern? Welche Einstellung hast du? Vielleicht ist die Einstellung das Thema. Das eine ist es geschäftliche Notwendigkeit, aber dann hat man ja auch eine persönliche Einstellung.
Ja, also ich bin jemand, der grundsätzlich neugierig ist, ohne jetzt ein First Mover zu sein. Ne? Also ich gucke erstmal, was machen so die anderen und dann, oder vielleicht könnte man mich als Fast Follower bezeichnen. Ja, okay. Also wenn die Ersten sich die blutige Nase geholt haben und es funktioniert, dann bin ich also relativ schnell auf Themen drauf. Kleinigkeit am Rande. Meine Frau war Ortsvorsteherin und dann gibt es ja bei den Generalversammlungen der verschiedenen Vereine, ist die Ortsvorsteherin immer da. Und dann hat sie, ich weiß gar nicht, war es der Feuerwehr oder so, hat sie gesagt, du, ich müsste mal da wieder Rede halten. Ich habe auch kurz Zeit, mich vorbereitet. Kannst du das nicht machen und mir geben? Dann habe ich tatsächlich ChatGPT befragt und habe gesagt, also Ortsvorsteherin des Alter, so lange dabei, sucht, will dem der Feuerwehr das und das machen. Und dann kam das Ding raus. Ne? Und ich muss sagen, das war gut, aber es war natürlich nicht persönlich. Und dann nimmst du das Ding, haust noch ein paar Namen und persönliche Widmungen und Ansprachen rein. Und dann kommt da was raus, wo man sich wirklich überlegt, ne? dass das einfach zeitsparend war. Also für meine Frau weil die hat es ja an mich delegiert gehabt. Aber auch für mich, der gesagt hat, ich will eigentlich lieber klettern gehen oder irgendwas machen, habe ich das in relativ kurzer Zeit entwickelt. Und es war trotzdem noch wertschätzend, individuell und passend.
Aber diese Wirkkraft, die da auf uns zukommt, die macht dir keine Angst. Also wenn du neugierig bist, dann nimmst du es an wie ein Boxer, sage ich mal, gleichst es aus und dann nimmst du den Schwung mit, oder?
Ja. Also ein bisschen, also für mich macht es mir keine Angst. Ne? Und ich hoffe nur, dass gestern habe ich gehört, vorgestern kam es im Radio abends, dass die Ärzten jetzt schon mit der KI Probleme besprechen. Mhm. Ja, also sagen, also mir geht es nicht gut, aus dem und dem Grund, meine Freundin hat das zu mir gesagt und so weiter. Und dann machen die ja schon Beratung, also von der Anamnese über die, dann wird man schon ein bisschen, also wir haben ja eh schon gesellschaftlich eine Reduzierung des Ehrenamts, ja, wir haben weniger Vereine, wo sich Menschen treffen, lieber zahlen sie so und so viel Euro und gehen ins Fitnessstudio, wo man auch alleine trainieren kann. Also das, was wir von früher kennen, ne, da bist du halt auf dem Land groß geworden, warst in zwei Vereine mindestens, ne, und hattest diese sozialen Bindungen. Mhm. Also da bin ich mir nicht sicher, ob die zusätzliche jetzt KI-isierung der Gesellschaft nicht dazu führt, dass diese Bindungen, die unglaublich wichtig sind, dass die vielleicht sogar jetzt noch ein bisschen schwächer werden. Und jetzt sind wir beim gesellschaftlichen Thema. Wir müssen einfach, also ich hoffe, dass wir wieder dazu kommen, nicht wie in Amerika, die stehen sich ja feindlich gegenüber, diese zwei politischen Lager, dass wir es hinkriegen, dass wir noch XMV, mit einem gesunden Menschenverstand aufeinander zugehen und noch eine Gesprächskultur aufrechterhalten, ne? Und nicht nur abtauchen uns in irgendwelchen sozialen Medien und uns da voll labern lassen.
Also das ist auch, wenn wir über Marken sprechen oder über die Aufgabe von Organisationen, dann gehen wir halt auch da rein und sagen, okay, was ist eben auch diese Verbindung zwischen Mensch und Technologie, also auch das Stiften von den Werten, über die wir gesprochen haben, da kann eine Organisation wie Wirth und andere gute Familienunternehmen natürlich auch Vorbild sein, ja, dass dieser Mensch in den Mittelpunkt und dass die soziale Interaktion auch weiterhin wertgeschätzt wird. Mhm. Das ist, glaube ich, was Entscheidendes. Und dass ich natürlich auch Möglichkeiten zeige, eben zu bilden oder Digitalkompetenz aufzubauen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz Riesenpunkt auch, weil wenn ich meine Kinder angucke, aber jetzt sind wir sehr weit abgedriftet, aber das ist auch eine Frage.
Du hast recht, letzter Satz dazu. Die Unternehmen in Deutschland werden eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, ja, in der gesellschaftlichen Kultur.
Ja.
Und der Sinnstiftung für Menschen, da bin ich 100%. Früher war das ganz stark die Familie, mhm, und dann ganz stark der Freundeskreis. Und ich glaube, dass das zukünftig ganz viel stärker Unternehmen sein werde.
Und dann ist das vielleicht auch, weil wir am Anfang dieses Thema, welche Rolle hat ein Familienunternehmen in der Gesellschaft, wahrscheinlich auch nicht nur das wirtschaftliche Rückgrat zu sein, sondern dann halt auch eben diesen sozialen Kit herzustellen.
Ja. Bin immer, also und deshalb kann ich nur sagen, dass er geht an alle, die da Unternehmen leiten, sich auch klar zu werden, welch großes gesellschaftspolitische Konstrukt zukünftig Unternehmen sein werden. Ne?
Aber ist dann Deutschland noch ein gutes Unternehmerland, wenn wir denn kurz politisch werden?
Ja.
Ja.
Immer noch.
Okay.
Ganz klar.
Das ist doch eine super Aussage. Das freut mich, ja. Das ist cool. Ja, ganz klar. Also da gibt es auch dann für große, mittlere, kleinere Unternehmen auf jeden Fall ein gutes Ökosystem, deiner Meinung nach.
Also wir kommen ja aus dieser Stärke des Mittelstands. Ne? Die löst sich gerade nicht auf, aber die wird schwächer, in zwei Richtungen. Also der klassische Mittelständler, ich sage mal 15, 20, 30 Mitarbeiter, überlegt sich heute, mache ich mich kleiner, dann habe ich weniger Aufwand und habe trotzdem noch den gleichen Gewinn, oder bringe ich mich ein in eine größere Unternehmensgruppe, damit die Zukunft ein bisschen rosiger wird. Also egal, in welche Richtung es geht, sagen wir mal jetzt nach oben, also ich werde Teil einer größeren Gruppe, gibt es also immer mehr, die große Elektriker zukaufen, dann sind auf einmal da 40 Elektrikerunternehmen mit jeweils 20, 30 Menschen zusammengeschlossen, haben dadurch ein bisschen mehr Hebel in genau den Ökosystemen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und dann ist auch wieder ein neuer Verbund. Und dieser neue Verbund muss dann wieder funktionieren. Ne? Und das gilt aber auch für das kleine Handwerksunternehmen. Genauso.
Ihr habt ja auch so Kooperationen wie mit Dres und Sommer und so. Mhm. Also das sind schon strategische Erweiterung eures Geschäftsfelds oder sind es dann nur so Ausflüge, wo man sagt, okay, mal gucken, was in meine eigene Organisation in Zukunft noch reinpasst?
Ihr habt ja vorhin einen Strategiebausatz, ist ja Innovation und Kreislaufwirtschaft, mhm, und wer dort im Bauumfeld als der innovativste und kreislauffähigste unterwegs ist, natürlich Dres und Sommer. Ne? 6.000 Ingenieure in Deutschland, die Großprojekte begleiten oder aber auch im Thema Cradle-to-Cradle-Zertifizierungen und andere Themen Unterstützung mache. Also es braucht schon, glaube ich, nach vorne hin. Früher hat man gesagt, ich habe 3 Lieferanten für das gleiche Produkt. Das wird zukünftig nicht mehr der Fall sein. Ja? Die Menschen haben oder die Kunden haben nicht mehr die Zeit, sich mit 3, 4 Lieferanten auseinanderzusetzen. Die werden einen haben, das ist ihr Entwicklungslieferant, mit dem machen sie die Innovation nach vorne. Und es braucht noch einen zweiten, der kriegt noch 20%, der im Falle des Falles, ne, der Hauptlieferant fällt aus oder wie auch immer. Und die Frage wird sein, strategische Partnerschaften. Ne? Wie schnell bin ich als Unternehmer in der Lage, diese Partnerschaften in einem Netzwerk aufzubauen? Und so haben wir nicht nur Dres und Sommer, sondern einige andere, mit denen wir auch diese Zukunftszeichen versuchen zu erkennen und nach vorne uns zu entwickeln.
Ja. Und, und damit dann natürlich auch die Komplexität irgendwie zu bändigen, in dem Sinne, genau, dann für den Kunden. Ja. Lass uns nochmal einen schnellen Sprung nach Heilbronn machen.
Ja.
Wirtschaftsregion Heilbronn. Mit welchem Blick guckst du da drauf? Einerseits sitzt ihr auch da drin, aber trotzdem Heilbronn an sich hat ja nochmal eine eigene Dynamik jetzt entwickelt mit dem IPI, mit dem ganzen Bildungscampus-Ausbau und so. Wie guckst du da drauf?
Also die Region war ja schon immer eine prosperierende. Ne? Also nicht so, dass das jetzt in der Vergangenheit nicht so war. Du warst auf dem Weltmarktführerkongress. Mhm. Ne? Also der Professor Fenlo, der damals gesagt hat, es gibt keine Region in Deutschland, die mehr Weltmarktführer pro Einwohner bei sich versammelt. Also das war schon immer ein quirliges Miteinander. Eben auch, weil es einige ganz große gab und dann ein paar Cluster, die deutschlandweit ihresgleichen gesucht haben. Also zum Beispiel die Motoren und Ventilatoren, die Befestigungscluster, ne? Oder Schwarz und Co. Also das war schon, das ist schon ein quirliges Miteinander hier. Und muss man sagen, auch aufgrund dieser herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten geht das ja weiter. Ne? Also ihr Heilbronner, ich bin ja Hohenloher, ne? Also so am Rande dazugehörend. Ne? Also die Heilbronner, das ist schon eine tolle Geschichte, was hier Schwarz mit, egal ob mit dem Bildungscampus oder mit der Unterstützung fürs IPI hier nach Heilbronn geholt hat. Und das dauert natürlich seine Zeit. Ne? So ein IPI, das machst du ja nicht von heute auf morgen. Wir sind ja auch mit als einer der Ersten dabei gewesen. Und ich bin mir sicher, in 5, 7 Jahren, wenn wir zurückgucken, würden wir sagen, weißt du noch, vor 10 Jahren, gell, als wir da in diesem kleinen Gebäude dahinter angefangen haben und guck, was jetzt draus geworden ist. Also ich glaube schon, dass wir Innovationstreiber in der für Europa möglichen, was also da KI-technisch noch übrig bleibt, sage ich mal vorsichtig, ne? Möglichen Cluster hier in der künstlichen Intelligenz noch aufbauen können. Ob mit Schunk, mit Porsche, wer alles da, EBM Papst, wer alles da mit dabei ist.
Die Person Norbert Heckmann. Das Matterhorn willst du nicht mehr erklimmen, habe ich gelesen. Das ist durch, oder was sind deine Nächsten?
Also, wenn man jetzt persönlich werde, dann muss ich das auflösen, das weiß ja niemand oder wenig, um was es geht. Ich habe einem guten Freund und Kollegen quasi per LinkedIn-Post mitgeteilt, dass unser gemeinsamer Wunsch, das Matterhorn zu erklimmen, nachdem ich also das Jahr zuvor, nämlich letztes Jahr, 2 4.000er in Zermatt gemacht habe, doch nicht auf meiner Watchlist für 2025 steht. Also der hat gesagt, das war genauso schlimm, wie wenn ich einer Freundin per WhatsApp die Freundschaft gekündigt hätte. Also so. Ich fand es eher lustig. Ich mag gern die Berge. Das werde ich mir auch nicht nehmen lassen. Ich habe gerade ein interessantes Projekt gehört, weiß nicht, ob ich das machen werde. Das heißt Everesting. Mhm. Das heißt, 8848 Höhenmeter innerhalb 32 Stunden zu laufen. Okay. Da der Everest ein bisschen weit ist, macht man das so, da geht man ins Brandnertal und dann läuft man 17 mal 500 Höhenmeter und fährt mit der Gondel runter. Okay. Also ob ich das tatsächlich mache, hat eine Kollegin vorgeschlagen, die will das machen und hat mich da versucht ein bisschen anzuzünden. Ich weiß es noch nicht, aber ich trainiere gerade. Also ich laufe jetzt am Wochenende 50 Kilometer, um einfach einmal den Bewegungsapparat überhaupt da rein zu versetzen. Ne? Ich weiß nicht, ob das was wird. Aber ich brauche manchmal so große Ziele, dann schmeiße ich den Ball mal ein paar Wochen richtig weit und dann sortiere ich mich nach 4-5 Wochen und sage, willst du überhaupt und findest du überhaupt realistisch? Also und dann, wenn Freunde abwinken, ne? Also wenn Freunde sagen, wieder so, verrückte Idee, dann weiß ich, dass es die richtige sein könnte.
Okay, das ist gut. Ja, also deswegen ist Sport und das Thema ganz einfach für dich eine Energiequelle, kann man sagen.
Habe ich schon immer gemacht.
Ja, schon immer.
Also das ist wie Zähneputzen, so ein bisschen. Ne?
Wenn
es in Routine übergeht. Ich mache nicht viel Sport, also das darf man nicht falsch interpretieren. Mittlerweile sage ich auch, dass ich auch Yoga ab und zu mache. Das habe ich lange Jahre verschwiegen.
Okay. Genau. Okay. Jetzt ist es richtig offiziell.
Jetzt ist es offiziell. Jetzt ab und zu mit meiner Frau mache ich dann Yoga. Aber ich brauche das schon, die Bewegung. Im Mai fängt es wieder an, bis September, Oktober, dass ich auch ein paar Wochenende in die Berge gehe. Ob mit den Töchtern mal 2000 Höhenmeter mache und auf die Zugspitze hochklettere durch einen Klettersteig oder so. Also sowas mache ich sehr gerne, ja.
Hat dich ein Vorbild oder ein erster Job geprägt noch besonders? Gibt es da etwas, wo du immer wieder zurückdenkst, wenn du vielleicht mal irgendwo große Fragezeichen im Kopf hast?
Ja, ich hätte ja mal einen Metzger werden sollen. Ne?
Okay.
Meine Mutter hat in der 10. gesagt, so gut, 10 Klasse lange, jetzt kannst du Metzger lernen. Und also dieses familiäre Miteinander. Ne? Wenn ich heimkam nach der Schule, hieß es, oh gut, dass du da bist, wir haben was zu tun, geh mal in die Wirtschaft, ne? Und bediene mal die Leute. Also dieses ständig irgendwie was um dich rum zu haben und trotzdem noch rechts und links ein paar Themen hochzuziehen, die dir persönlich auch was bringen. Ja. Also das begleitet mich schon seit frühester Jugend, würde ich mal sagen. Deshalb einen gewissen Aktivitätenlevel, den verliere ich glaube ich auch nicht mehr.
Wir haben ja noch eine gemeinsame private Aktivität, die uns manchmal verbindet, die Burgfestspiele Jagsthausen.
Genau.
Da bist du eben der Vorsitzende der Freunde der Burgfestspiele, glaube ich. Ne? Wir haben jetzt die 75. Jubiläumsspielzeit.
Ja.
Jetzt machen wir mal Werbung dazu. Das lohnt sich, dahin zu gehen, oder?
Unbedingt. Also es lohnt sich. Es gibt Menschen, die wirklich sicher von den 75 Götz-Festspielen 30 Mal den Götz gesehen haben. Ich weiß nicht, wie weit du kommst. Aber bei mir ist schon der 15. vielleicht, den ich sehe. Ne?
So ungefähr schaffe ich es auch.
Aber es gibt wirklich so richtig so die Dinosaurier, die haben 30-40 Mal den Götz gesehen. Phänomenal. Finde ich super. Der bewegt sich ja zwischen so nah wie möglich am Schriftsatz, ne, bis hin zu Mad Max 2. Ne, irgendwo dazwischen sind ja die Inszenierungen unterwegs gewesen. Ne. Ich bin fairerweise eher über das Zweitstück zu den Burgfestspielen gekommen, vor 25, 30 Jahren und habe dann Blues Brothers war so, ich glaube, da war ich 3-4 Mal drin. Oder dieses Jahr wird ja ABBA, das Musical.
Dancing Queen, ja genau.
Genau, Dancing Queen, das wird sich komplett ausbuchen. Ne? Und es freut mich, dass man zu dem 75-Jährigen so in das ist ja die perfekte Atmosphäre, ne? Im Burghof, in Jagsthausen, in dieser Mini-Gemeinde, die du ja auch sehr, sehr gut kennst, ne, in dieser Mini-Gemeinde, dass die so eine riesengroße Kiste jedes Jahr inszenieren können.
Ja? Nee, das da hilft bewundere das ganze ich auch
Ort,
immer.
Ganz da, hilft, da muss das ganze Ort als Laiedarsteller oder als Sanitäter oder als Parkplatzeinweiser. Also da habe ich höchsten Respekt vor Jagsthausen und der Umgebung. Und deshalb unterstütze ich auch
gerne. Ihr das als Wirt ja auch.
Das wir sind, ja glaube ich, größter Sponsor. Genau. Ja, genau. Mhm. Wir sind größter Sponsor.
Ist das auch eine Kulturaktivität von euch?
Ja, genau. Kann man so sagen.
Ja, Norbert, das war jetzt zum Schluss was ein wilder Ritt. Also ich würde sagen, ich glaube, wir haben einiges zusammengebracht. Das Zukunftsprojekt, das Persönliche, habe ich noch nicht gefragt. Aber das sehe ich in den Bergen bei dir, oder?
Ja, weil also Robert, der mit mir auf das Matterhorn will, hat mir jetzt Videoaufnahmen geschickt von einem Hubschrauberflug ums Matterhorn herum. Und hat gesagt, also die, so sieht es da oben aus.
Der so ist noch nicht vorbei.
Der gibt nicht auf. Jetzt schauen wir mal. Also an dieser Stelle, liebe Grüße, Robert. Ich habe es noch nicht ganz abgehakt.
Vielen Dank, Norbert. Das war ein tolles Gespräch und es hat echt Spaß gemacht. Danke
Gleiches, dir für die Offenheit. Stefan, alles Gute weiterhin.
Danke dir.